Ja, wie sieht's denn aus im Mobile-Marketing eigentlich? Was passiert, wenn ich für Handys Werbung produziere, also für den Mobile-Market? Und was sind Mobile-Moments oder Micro-Moments? Das alles jetzt hier live vom Unicampus Westend mit Harald Ille im Podcast.
Kevin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media.
Du siehst doch, dass die Kamera läuft.
Ihr sollt, Kamera läuft.
Ja. Was für ein Spruch willst du denn hören?
Ich dachte, wir hätten die ganze Zeit vorher schon aufgenommen.
Haben wir doch, aber nur den Ton.
Ach so. Ja, dann ist das Bild damit dabei. Okay.
Ja.
Hallo, Kevin.
Nein, das machen wir anders. Das machen wir anders. Oder? Machen wir anders. Ich habe ja jetzt mittlerweile, ich habe 16 Sekunden eigentlich Zeit, aber das nehme ich dann draußen nochmal auf. Wir reden heute einmal über Mobile Marketing. Das ist eigentlich insofern interessant, weil Mobile Marketing gibt es schon sehr viel länger, als wir eigentlich alle denken. Aber trotzdem ist es noch nicht so ganz in vielen Köpfen angekommen. Gerade die Corona-Zeit hat uns meiner Meinung nach zum Beispiel gelehrt, dass 9 zu 16 immer wichtiger wird und die Leute mittlerweile über TikTok viel mehr suchen als über Google, über Bing, DuckDuckGo etc. Was aber eigentlich Mobile Marketing genau ist, was es ausmacht und worauf man achten sollte, das kläre ich heute und zwar live in der Uni. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, die ihr das jetzt hier auf YouTube seht oder auch hört. Ich bin in Frankfurt an der Uni, Campus Westend.
Nee.
Ist das nicht Westend?
Doch, natürlich, so heißt es.
Ja, das hast du, schön, schön, wunderbar. Campus Westend hier in Frankfurt live vor Studierenden, die ich jetzt nicht zeigen möchte. Aber ich habe vor der Kamera Harald Ille. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo Kevin, ja, ich bin hier öfter und der heutige Kurs ist zum ersten Mal an der Uni Frankfurt, gibt es überhaupt zum ersten Mal und du zeichnest ihn gleich auf, das hat historische Qualität offensichtlich und jetzt probieren wir das mal. Was ist eigentlich Mobile Marketing? Was gibt es da für wichtige Aspekte zu berücksichtigen? Was gibt es für Methoden und worauf muss man eigentlich achten? Und ich habe es mal im Hintergrund, ich weiß nicht, ob du mit deinem Kopf das verhinderst, dass man sieht. Nein, man kann es sehen, glaube ich.
Ja, ich bin nur 1,60, dankeschön, aber ich geh zur Seite.
Hier drauf, wir wollen heute sprechen über die Frage, was ist eigentlich Mobile Marketing? Was sind Mobile Moments? Was ist tatsächlich an Kampagnen möglich? Und was habe ich noch da drauf stehen? Ach so, Mobile Mindshift, was ist das denn? Und darüber werden wir mal die nächsten 1,5 bis 2 Stunden reden. Und dann hoffe ich
so mal, lange? Komprimier das mal auf eine Dreiviertelstunde im
Nein,
Podcast.
Nein, das geht nicht. Das sind noch Mobile Moments, die sind kurz.
ja, genau.
Okay, dann hole ich mal meine wunderbare Geschichte hier raus und dann probieren wir das mal. Also.
Dann drehe ich das Ganze doch mal.
Erst mal ein bisschen.
Dahin.
Ja, genau. Ich möchte mal hier nämlich anfangen mit der Frage, was sind eigentlich Mobile Moments? Und da steht Mobile Marketing. Ach, Schnitt. Was ist eigentlich Mobile Marketing?
Lassen wir drin, kleine Fehler dürfen
genau.
sein.
Genau. Wir sind mit Mobile Marketing zielgenauer als beim normalen Marketing, würde ich behaupten. Wir sind schneller auf den Punkt. Und es gibt ein ganz schönes Gefunnel. Das ist kein Tippfehler, sondern es geht um den Mobile Funnel am Ende. Und den wollte ich euch auch noch zeigen. Was ist eigentlich Mobile Marketing? Mobile Marketing bezieht sich auf alle Marketingaktivitäten, die potenzielle Nutzer auf ihren mobilen Geräten erreichen. Und deswegen ist diese Definition schon ziemlich einfach, weil alles, was irgendwie mobile ist, ist Mobile Marketing. Und ein Teilbereich des digitalen Marketings ist dieses Mobile Marketing. Digitales Marketing kümmert sich auch um Desktops, kümmert sich um andere Dinge. Und wenn wir sagen, wir gehen jetzt auf diese kleinen Smartphones und wir gehen auf Tablets und wir gehen vielleicht wenn es geht, in Car Navigation, wenn es da möglich wäre, Marketing zu machen, dann sind wir im Mobile Marketing.
Du kannst mittlerweile Car Navigation Marketing machen, ne? Bei Tesla zum Beispiel. Kannst du Apps runterladen? Netflix, Disney Plus, Amazon, habe ich selber schon erlebt. Und dann kannst du darüber Mobile Marketing auch betreiben, weil ja logischerweise auch die senden ja Werbung aus.
Während der Fahrt oder nur?
Ich glaube, das geht sogar mittlerweile während der Fahrt.
Das ist krass.
Also wenn du mal so einen Anwalt brauchst, Better Call Saul, gucken, während du gerade das Unfall brauchst, dann weißt du auch Bescheid.
Ja. Was gibt es für Instrumente beim Mobile Marketing? Ihr kennt die allermeisten logischerweise. Das ist keine Rocket Science, aber einfach mal auf eine Folie draufgeschrieben. Wir haben so Dinge wie E-Mail und Newsletter, die man aus dem normalen Marketing kennt, die kann man natürlich auch aufs mobile Gerät streamen. Wir haben Mobile-Commerce-Anwendungen, die man machen kann. Da habe ich gesagt, da rede ich in diesem Kurs weniger drüber. Wir haben Mobile-Payment-Möglichkeiten, dass ich auf dem Handy direkt die Bezahlung mache, auch die Bezahlung verfolgen kann, die Trackings machen kann, nachher meinen Kontostand abrufen kann oder meine Kreditkarte meldet sich und sagt, hast schon wieder die letzten 2 Wochen kein Geld ausgegeben, lebst du noch? Solche Dinge kann ich im Mobile-Marketing wunderbar machen. Ich habe Social-Media, die mittlerweile hauptsächlich nur noch mobile verwendet werden? Oder wie verwendet ihr mobile Social Media? Ihr verwendet es auf dem Laptop noch, aber auf dem Desktop-Rechner wahrscheinlich nicht mehr, oder? Sondern mobile. Ja. Ich habe Search Engine Advertising. Ich kann in den Suchmaschinen sehr schön Werbung machen und das kann ich mobile natürlich direkt auf das Handy packen. Und das ist das Tolle am Mobile Marketing. Die Leute haben ihr Smartphone dabei, wir haben unser Smartphone in der Tasche, auf dem Tisch, in der Hand. Und näher komme ich mit dem Marketing nicht ran. Ich komme nicht näher ran an die Person körperlich, weil ich die, also das ist nur ein Meter Abstand oder weniger. Und ich kann die Menschen überall erreichen. In der Straßenbahn, im Zug, im Bett, auf der Toilette. Egal, ich kann die Leute überall erreichen, wo sie ihr Smartphone dabei haben, in den Momenten, in denen sie es brauchen. Und das ist das Besondere am Mobile Marketing im Vergleich zu anderem Marketing, das mich halt an irgendjemand richtet. Ja, was weiß ich, eine Werbekampagne, die sich an Autofahrer richtet auf der Autobahn, weil da irgendwo an der Autobahn ein großes Plakat steht, erreicht irgendjemand, der halt da zufällig vorbeifährt. Bei Mobile Marketing erreiche ich genau die Menschen, die vielleicht in der Situation ein Problem haben, was brauchen, was kaufen möchten und so weiter.
Es gibt ja auch mittlerweile, wenn man das Ganze noch mit einer Smartwatch verbindet, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, da gab es letztens einen Bericht, da hat ein Mann eine Tür aufgemacht, weil es hat geklingelt. Stand Notarztwagen davor. Ihre Apple Smartwatch hat gemeldet, sie haben ein Vorhofflimmern. Es hat auch gestimmt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, Vorhofflimmern, einmal kurz, Defibrillator fertig, war alles gut. In der Theorie könnte man das ja auch noch ein bisschen weiter spinnen und da auch entsprechend Mobile-Marketing mit der Uhr betreiben. Ist halt dann Smartwatch-Marketing, aber
Der Effekt ist dasselbe.
Der Effekt ist der
gleiche. Ja, oder der Grundsatz ist dasselbe. Und das ist genau das, was passiert, dass nämlich mobile Dienste, mobile Sensoren, wir haben unheimlich viele Sensorik in den Smartphones selber, was ist ein Gyroskop, wie bewegt sich das Smartphone, ist es gedreht, fällt es gerade runter, kann es selber messen, wird es beschleunigt, kann es messen, wie warm ist es draußen, wie warm ist die Umgebung, wie warm ist meine CPU im iPhone, wie warm ist vielleicht auch der Körper der Person, die das iPhone in der Hand hält oder das Smartphone in der Hand hält.
Na gut, er sagt ja auch mittlerweile, mein Handy sagt es ja auch, du bist mit dem Auto gefahren, du bist mit dem Fahrrad gefahren, du bist gelaufen.
Ja, können das alles das messen, weil das Smartphone weiß, wo ich bin.
Genau.
Also da, wo ich mich befinde, da findet das Marketing statt. Und das ist das Interessante, deswegen wollte ich da mal kurz drüber sprechen, über die großen Fragen, was Mobile Marketing eigentlich, wie gesagt, verändert zum normalen Marketing. Bevor wir das tun, ganz kurz diese Folie noch angeguckt. Es gibt 3 verschiedene Ansätze, relativ banal. Das eine ist der Push-Ansatz. Ich drücke euch sozusagen Marketingbotschaften auf euer Handy drauf. Da müsst ihr nichts für tun. Ich schieb's euch einfach auf das Display. Die zweite Ansatz ist, ihr holt es euch von mir auf euer Display. Das ist eine andere Art sozusagen des Umgangs. Das eine ist sozusagen ein Abo und das andere ist mehr oder weniger eine Anfrage. Und das dritte ist, das Ding wird viral. Das, was wir alle werden wollen. Wenn es viral wird, wird es spannend, weil Viralität ist das sozusagen unvorhergesehen, unplanbar, wird etwas plötzlich viel größer, als es ist. Und zwar, wie wir aus der Pandemie können, exponentiell und verteilt sich überall. Und das ist das Besondere an Mobile Marketing, dass man mit diesen 3 Ansätzen arbeiten kann.
Aber dann könnte man auch sagen, Push-Ansatz, also du pushst das ja, das ist der Outbound-Ansatz. Ich sage dazu immer bei mir KDS-Prinzip. Kauf du Sau. Und der Pull-Ansatz ist ja der Inbound-Ansatz. Also wirklich, ich hole mir die Infos, die ich brauche, die hole ich mir halt aufs Handy. Also Outbound-Marketing, Inbound-Marketing und halt, naja gut, viral.
Viral ist sowieso out of Or-Kategorie, würde man in der Tour de France sagen. Also ja. Außerhalb jeder Kategorie. Das ist auch nicht planbar. Also alle, die viral werden wollen, haben von vornherein verloren, weil Viralität entsteht irgendwie.
Ja, aber durch die Community. Es entsteht eigentlich durch die Community.
Das kann ich nicht sagen. Ich kann es nicht triggern.
Nee, das hat man jetzt gesehen ja auch bei dem Rhabarber-Barbara-Bar-Song von Marti Fischer und Bodo Wartke. Das hat ja keiner geglaubt, dass das viral gegangen ist. Die haben das online gestellt Und dann haben, ich glaube, zwei Kanadierinnen einen Tanz dazu aufgeführt. Und dann ging das Ding komplett einmal steil und um die Welt.
Würdest du sagen, dass man im angloamerikanischen oder in dem Bereich sein muss, um überhaupt Viralität zu erreichen? Oder kann ich das auch in Tirol machen?
Es kommt immer auf den Content drauf an, würde ich sagen. Also was tust du oder was machst du da gerade? Oder passt es in die Zeit? Ich meine, bei Bodo Wartke hat es auch in die Zeit gepasst. Sie haben es im Frühling ja schon produziert, zumindest den ersten Teil. Und da ist halt die Rhabarber-Zeit bei uns in Deutschland. Und da hat es halt extrem gut reingepasst. Und irgendwie ging das dann nach Kanada über einen Algorithmus. So. Und dann haben die probiert zu sagen, Rhabarber, Barbara, Bar, Bad, Barbier, Bier, Bar, Bärbel. Und das hat aber nicht funktioniert. Genau. Ne? Die holen mich jetzt schon ab. Sag einmal Rhabarber, Barbara, Bar, Bad, Barbier, Bier, Bar, Bärbel und schon kommen sie. Du musst nicht im angloamerikanischen Raum irgendwas aufnehmen, machen, tun oder da. Also zumindest glaube ich das nicht. Du kannst auch bei uns in Deutschland viral werden.
Aber halt kleiner, weil die kleiner, Zielgruppe kleiner ist.
Aber es gibt auch Ausreißer. Ich meine, das haben wir jetzt gesehen. Also es gibt Ausreißer, die das aufnehmen und entsprechend dann auch nachmachen oder probieren nachzumachen. Es braucht eine gewisse Relevanz, es braucht eine gewisse Komik. Und dann funktioniert das aber überall mittlerweile.
Gutes Stichwort. Also Komik oder irgendwie mich an gewisse Zielgruppen wenden, irgendwas tun. Ich muss wissen, was ich tue, damit überhaupt irgendwas funktioniert. Ob es viral wird oder nicht, kann ich nicht direkt beurteilen. Aber was ich machen will, das muss ich natürlich wissen. Das ist logisch. Ich muss immer strategisch vorgehen, muss wissen, was ich tue. Und da hilft am besten, wenn man so einen Stärken-Schwächen-Ansatz macht. Ihr kennt vielleicht aus anderen Zusammenhängen die SWOT-Analyse, Stärken, Schwächen, Opportunities, also Chancen und Risiken. Und wenn man mal ganz kurz guckt, welche Stärken und welche Schwächen es eigentlich hat im Mobile Marketing, dann zeigt sich relativ stark, dass das Tolle an Mobile Marketing die direkte Kommunikation mit meiner Zielgruppe ist. Und nicht mit meiner Zielgruppe, das ist falsch, sondern mit jedem Einzelnen, mit jeder Einzelnen ganz persönlich. Ich kommuniziere mit dir auf deinem Smartphone, ich kommuniziere mit dir auf deinem Laptop, ich kommuniziere mit dir auf deinem Tablet und ich erreiche dich vielleicht im Auto und kann auch ganz unmittelbar auf deine ganz individuellen Bedürfnisse reagieren und nicht auf die komischen, amorphen, heterogenen Bedürfnisse einer Zielgruppe, sondern individuell. Also diese direkte Kommunikation ist eine ganz, ganz große Stärke von Mobile Marketing. Und die Personalisierung, die dahinter steckt, dass ich direkt weiß, mit wem rede ich denn da? Das weiß ich und das kann ich auch tracken und ich weiß immer, ach, du bist schon wieder, du hast doch, was weiß ich, eine Allergie mit dem und dem, also bekommst du beim Hotel, ist es ja so, ja, wenn das Hotel weiß, du willst ein besonderes Kopfkissen haben und du kannst keine Nüsse essen, dann hinterlege ich das im Hotel und weil ich nicht auf jedem Hotel der Welt das hinterlegen kann, kann ich es vielleicht auf meinem Handy hinterlegen, wenn es sowas gäbe, wie so eine Art App, die das trackt und dann kann ich individuell von dem Hotel angesprochen werden und bekommen das Richtige, was ich brauche. Das ist der große Vorteil.
Darf ich da nochmal einschwenken? Auch nochmal eine Anekdote. Anderer Podcast-Gast, schon lange her, hat mir mal erzählt, hat ein Kumpel. Und wenn wir mal weggehen von Handys hin zu unseren Hausdamen, die da zu Hause sind, Alexa beispielsweise, da hat einer, eine Flatrate-Flatulenz gehabt und hat da durch die Gegend gefurzt in seinem Wohnzimmer eine Dreiviertelstunde lang. Irgendwann hat das angefangen, die Alexa zu hören und hat ihm dann auf sein Handy über die Amazon-App Mittel gegen
Flatulenzen geschickt. Das ist mal ein Use Case, der mir besonders gut gefällt. Ja, der
hoffentlich. Ich will jetzt nichts sagen über deine Darmaktivitäten, aber nur mal so.
Manches ist heiße Luft, aber manches funktioniert tatsächlich.
Es funktioniert.
Ja.
Du weißt schon, wenn du auf der Toilette sowas hörst, was wir jetzt gerade machen, was das dann ist?
Was ist es dann?
Ein Podcast.
Ja. So, ein bisschen Niveau wissen an der Universität hier. Das Schöne an Mobile Marketing ist, dadurch, dass ich die Leute direkt erreiche, auf Devices, die sie schon mitbringen, habe ich da gar keine Kosten. Ich muss nicht erst eine große Kamera kaufen, ich muss nicht eine große Kampagne fahren, ich muss keine Plakate drucken lassen, ich brauche keine Zeitungen, die ich hier Leuten erstmal drucke und dann in den Briefkasten schiebe, sondern ich schicke einfach irgendeine Push-Nachricht und habe dann die Menschen erreicht. Also relativ günstig, das ist ein großer Vorteil. Wenn man auf die negativen Seiten guckt, auf die Schwächen, die so ein Ansatz hat, der Bildschirm ist recht klein, logischerweise. Auf dem Tablet nicht und auf dem Laptop auch nicht, aber auf einem normalen Smartphone könnte man durchaus ein bisschen größere Bildschirme brauchen. Das heißt, meine Werbebotschaft, meine Inhalte sind ein bisschen beschränkt in der Größe. Die Privatsphäre ist ein Riesenproblem. Ja, ist denn das, was ich da tue, wirklich geheim? Ist das sicher, wirklich sicher? Was lesen eigentlich die ganzen Plattformen aus? Was liest beispielsweise Facebook aus, Meta? Was liest Google, also Alphabet aus? Was liest T-Mobile aus? Was liest O2 aus? Das ist schwierig und weiß man nicht so genau. Und ihr kennt das ja alle. Ihr redet, das Handy liegt irgendwo, das Smartphone liegt irgendwo. Ihr redet beispielsweise zum ersten Mal überhaupt über Katzenwindeln und 2 Minuten später spielt dir Facebook eine Werbung über Katzenwindeln aus. Und du fragst dich natürlich, wir alle fragen uns das, die hören doch zu. Die hören doch zu. Das können die mir noch nicht erklären, dass das auf einmal plötzlich ein Trend sei. Ich glaube auch, dass sie zuhören.
Die hören alle zu. Die hören alle zu. Die hören wirklich alle zu. Also ich hatte jetzt auch gerade wieder eine Folge gehabt, da ging es um das Thema Kalenderbuchungen. Also ich weiß nicht, ihr kennt doch alle bestimmt Calendly. Zum Beispiel, ne? Es gibt eine deutsche Alternative, heißt MeterGo. Und ich habe mich mit dem Geschäftsführer unterhalten und habe den mal gefragt, sag mal, warum trittst du als kleiner David gegen den Goliath, gegen den Platzhirsch Calendly an? DSGVO-Konformität. In Amerika, die lesen wirklich Furz und Feuerstein aus. Ich habe mich auch mit meinem Podcast-Hoster mal drüber unterhalten im Rahmen meiner Masterthesis. Wenn du einen Podcast in den USA einspielst auf einer US-Plattform und du bist jetzt nicht bei Podigy, Podcaster irgendwo, sondern du bist bei Spotify for Podcasters und hostest da deinen Podcast, weil ist ja kostenlos. Ja, man zahlt immer mit seinen Daten. Und in Amerika ist es so, du kannst alles tracken. Wie war das Wetter zu der Uhrzeit und mit welchem Gerät, mit welcher E-Mail-Seriennummer hast du diesen Podcast gerade angehört? Das ist Wahnsinn, was alles getrackt werden kann. Und sie tun es.
Ja, du kannst alles auslesen. Das wissen alle Informatiker und Informatikerinnen. Im Prinzip liegt das Device offen. Ja, du weißt, wenn du eine Webseite machst, kannst du wissen, was ist das für ein Browser, was ist das für ein Betriebssystem, wann ist es zum letzten Mal abgedatet worden, wo ist dein Standort, beziehungsweise der Standort, über den du ins Internet gehst, das kann manchmal auch 3 Kilometer weiter woanders sein.
Sie hören doch auch alles mit. Du kannst ja auch sagen, hey Siri, und hier gehen garantiert irgendwie 8 Geräte an.
Ja.
Das ist ja logisch. Die springen ja jetzt erst nicht an, wenn du sagst, hey, die hören ja die ganze Zeit mit.
Die wissen schon vorher, was du sagen willst.
Ja, ja, natürlich.
Also Sicherheit ist wirklich ein Problem, Privacy ist ein Problem. Und ein großes Problem ist auch, dass manchmal mein Mobile Marketing nicht funktioniert, weil da die Kompatibilität nicht gewährleistet ist. Vielleicht habe ich ein iOS und ich habe ein Android und auf einmal klappt das eine nicht auf dem anderen. Das kommt ganz häufig vor. Die mögen sich nicht, die beiden, Google und Apple. Apple ist vor allem sehr, sehr eigenbrötlerisch, macht ganz viele Standards nicht mit, hat für vieles eigene Standards. Das fängt schon beim Ladekabel an und hört beispielsweise bei so Dingen wie Progressive Web Apps auf. Progressive Web Apps, kurz erklärt, das ist die Möglichkeit, mit einer mobilen Webseite eine eigene kleine App zu programmieren. Und zwar, indem man einfach beispielsweise WordPress ein Plugin runterlädt und dann wird aus der WordPress-Webseite, die auf einem normalen Desktop-Rechner und auf einer normalen Webseite läuft, eine kleine App installiert auf deinem Smartphone, wenn du das runterlädst. Und diese App funktioniert auch ohne Internetzugang. Das ist das Schöne. Und synchronisiert sich dann später, wenn sie wieder Internetzugang hat. Die kann also von selber arbeiten. Das ist keine mobile Webseite, sondern das ist eine eigene kleine App. Standard eigentlich weltweit, nur Apple macht nicht mit. Und wenn Apple nicht mitmacht, dann kannst du damit natürlich auch keinen Kurs machen hier, weil ich kann euch die Progressive Web App nicht erklären, wenn 50% der Leute sie nicht nutzen können. Und das sind so Dinge, wo einfach Schwierigkeiten mit der Kompatibilität herrschen. Das heißt, ich muss beim Mobile Marketing immer auch auf das jeweilige Betriebssystem absetzen und abstellen und gucken, was kann ich denn mit dem jeweiligen Smartphone tun? Was sehen die Leute? Was funktioniert da und was funktioniert da eben nicht? Als ein Beispiel. Und ein Problem, und das ist das letzte Problem, was ich noch auf meiner Folie hier stehen habe, ist, wenn man das zu viel macht, dieses Marketing, ihr kennt das, dann geht's einem auf die Nerven. Und wenn ihr permanent Push-Nachrichten bekämt auf euer Display, irgendwann wird er genervt und wird es abschalten. Und genau das ist das, was ich nicht will als Marketer. Ich möchte ja nicht, dass ihr mich abschaltet und blockt, sondern ich möchte, dass ihr mich langfristig sozusagen einladet auf euer Display, auf euer Startbildschirm. Und da muss ich halt gucken, dass ich mich ein bisschen zurückhalte, ein bisschen zurücknehme und nicht jede mögliche Botschaft schicke. Bei mir ist es so, ich kriege ganz viele Eilmeldungen, also wenn irgendwas passiert, irgendein Promi stirbt, dann kriege ich Eilmeldungen zuerst meistens vom SWR, SWR 2, eine Kultursendung, ein Kultursender, der schickt mir meistens am schnellsten die Push-Nachricht. Dann kommt irgendwie 2 Minuten später kommt die Tagesschau, dann kommt der Spiegel, dann kommt die NZZ, dann kommt die New York Times. Und irgendwann denke ich, ja, ich habe es mittlerweile verstanden. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Und da hat dann so eine Push-Nachricht keinen Sinn mehr, ja, weil dann wird sie einfach zu häufig verwendet. Deswegen Tipp an euch, wenn ihr Push-Nachrichten auf die Smartphones schicken wollt, überlegt, muss das wirklich sein? Ist das wirklich nötig? Das muss man immer fragen bei Marketing. Man muss immer fragen, geht es auch ein bisschen weniger? Aber das als kleiner Tipp, das wäre nötig, dass er das macht. So, was ist das Besondere an Mobile Marketing? Das, was wir bisher besprochen haben, sind Banalitäten, ist alles ein bisschen zum Warmwerden, Kevin, gell? Zum Warmwerden.
Ja, es ist alles zum Warmwerden.
Das Interessante am Mobile Marketing und das Besondere und Strategische sind die sogenannten Mobile Moments. Google nennt die Micro-Moments. Mobile Moments ist eine neue Art zu denken, eine neue Art zu denken im Marketing aufgrund der Situation, dass wir eben mobil sind. Und wir hatten heute Morgen in dem ersten Teil des Kurses ja darüber gesprochen, dass mobil abhängt vom Kontext. Wo befinde ich mich persönlich als User gerade? Stehe ich morgens auf? Esse ich gerade mein Frühstück? Sitze ich in der Straßenbahn? Gehe ich zur Arbeit? Bin ich auf der Arbeit? Bin ich im Fußballstadion? Bin ich im Kindergarten? Wo immer. Egal, wo ich mich im Moment befinde, in der Situation wird es spannend. Und das ist ein sogenannter Moment. Alle 6 Minuten. Die Frage ist, sind es 160 Mal am Tag oder 144 Mal am Tag? Es gibt unterschiedliche Studien, sagen wir mal 150 Mal am Tag. Ich rede von 160 Mal am Tag. Ziehen wir dieses Smartphone aus der Tasche? Im Schnitt. Das heißt, wenn ich 8 Stunden Schlaf abziehe, sind das 16 Stunden. 160 sind 10 Mal pro Stunde. Also alle 6 Minuten schaue ich auf mein Handy im Schnitt. Das kann nicht gesund sein, aber das ist zumindest die empirische Untersuchung, dass so oft immer ein Moment entsteht, in dem ich als Marketer, als Marketingmensch die Chance habe, jemanden, der dieses Handy gerade in die Hand nimmt, zu erreichen, ihm was zu verkaufen, was anzubieten, was zu erzählen, whatever. Und das, jedes Mal, wenn das passiert, sprechen wir von einem sogenannten mobilen Moment, von einem Mobile Moment.
Aber hast du denn auch manchmal so das Gefühl, es klingelt, obwohl es gar nicht klingelt und du ziehst es raus?
Ja, das sind Phantomklingeln.
Genau, das Phantomklingeln.
Du merkst, dass das Handy in einem ganz anderen Raum liegt, aber trotzdem irgendwie vibriert. Das kommt, glaube ich, auch dazu. Ich glaube, dass man das nicht trennen kann. Wenn ich konzentriert bin auf irgendetwas, brauche ich mein Handy nicht. Das kann mich mal 3-4 Stunden neben mir liegen, ohne dass ich es überhaupt verwende. Wenn es mir langweilig ist, gucke ich alle 2 Minuten drauf. Das ist ja logisch, kennt jeder von uns. Aber das ist erstmal der Fakt, dass das alle 6 Minuten
passiert. Das ist wirklich mehr, als man denkt. Mal so eine Frage an euch. Hättet ihr das gedacht, alle 6 Minuten im Schnitt? Sagt nein. Warum? Was hättest du gedacht? Was hättest du gesagt?
Alle halbe Stunde?
Oh, alle halbe Stunde.
Das sind bei 24 Stunden, während es auch schon mal fast 50. Ja.
Ja, gut, du musst ja noch schlafen abziehen, aber alle halbe Stunde?
Ja, also trotzdem, es ist relativ häufig. Also der Unterschied ist folgender. Wenn ich mich an meinen PC setze, fest installierter Desktop-PC, dann überlege ich, was mache ich denn? Ach, ich schreibe meine Magisterarbeit weiter, setze mich da hin, hole meine Bücher, mache den Rechner an, mache Word auf, schreibe da meine Arbeit. Dann kommt vielleicht meine E-Mail, die mich ablenkt. Ich checke mal kurz vielleicht meinen Online-Kontostand. Aber im Prinzip habe ich eine klare Aufgabe. Deswegen setze ich mich vor diesen blöden PC. Und ich bleibe auch relativ konzentriert davor und habe eben einen Job zu erledigen. Bei Mobile ist es gar nicht so. Bei Mobile habe ich keinen Job zu erledigen. Bei Mobile habe ich kein Projekt. Bei Mobile setze ich mich nicht wegen irgendwas davor, sondern mir fällt gerade was ein, Mensch, ich könnte mal das nachschlagen. Mensch, ich könnte mal da gucken. Ach, doch, guck mal, da hat jemand gerade über meinen LinkedIn geliked. Ich habe also eine ganz andere Art und Weise, wie ich mit diesem Gerät umgehe und was ich tue damit. Und das ist der entscheidende Unterschied, dass es völlig amorph ist, völlig ohne Anlass eigentlich, völlig ohne Interesse und viel, viel kürzer als in einem Desktop-Vergleich.
Ja, gut, das stimmt. Ja, das ist richtig.
Larry Page, der Gründer von Google, der hat mal gesagt, weil wir sagen ja alle Mobile First, wir müssen Mobile First werden, wir müssen sozusagen das Mobilfunkgerät nach vorne stellen. Und Larry Page hat gesagt, nee, Leute, es ist nicht mehr Mobile First. We don't live in a mobile first world. We live in a mobile only world. Wir sind nur noch mobil unterwegs. Alles andere am Laptop oder so, das sind Ausnahmen. Das ist so, was man halt auch noch tut. Aber grundsätzlich denken wir nur noch in Smartphones und in mobiler Geschichte. Jedes Mal, wenn so ein Mobile Moment entsteht, habe ich eine neue Chance. Nämlich eine Chance, Neues zu erfahren und neue Inhalte zu bekommen. Das heißt, wenn ihr das ernst nehmt, bitte 160 Mal am Tag, könntet ihr 160 Informationen bekommen. Rechnet es mal hoch aufs Jahr, wie viel das ist. Oder es ist 160 Mal Ablenkung, das ist dann die negative Seite. Aber es, also die Chance, dieses Potenzial, richtig, richtig klug zu werden oder richtig, richtig tolle Dinge zu erfahren von dieser Welt, ist natürlich großartig.
Man muss aber ja dazu sagen, bei den 160 Chancen, die du gerade gesagt hast, man wird ja echt zugeschmissen mit sämtlichem Scheißdreck, was da draußen gerade passiert, aber auch mit unwichtigen Dingen. Wenn wir alle gerade unsere Smartphones haben, und ich habe es ja auch hier, wenn ich mal reingucke, da siehst du auch schon, hier kam eine E-Mail, hier kam eine LinkedIn-Nachricht, hier kam was von, was ist das denn, Instagram und so weiter und so weiter. Du wirst ja zugeschissen mit allem Scheiß. Du musst ja erstmal auch filtern, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Also musst du als Marketer, als werbetreibendes Unternehmen ja aber auch rausstechen aus der Masse der unwichtigen Dinge.
Da kommen wir nachher drauf. Wir gucken uns nachher den Mobile Funnel an. Wie kriege ich denn eigentlich das so hin, dass ich weiß, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, was braucht die denn und wie spreche ich die wann, wie an? Also das ist die Aufgabe, die wir im Mobile Marketing haben. Das wird genau diese mobilen Momente, diese Mobile Moments definieren für uns. Was ist das denn, so ein Mobile Moment? Deswegen müssen wir in diesen Momenten auch denken. Wir müssen uns angewöhnen, anders als im alten Marketing oder in der PR, wo wir in Kampagnen denken, in großen angelegten Dingen. Die fangen irgendwie im April an und dann laufen sie 4 Monate und dann gibt's da 5 Plakatwände und 17 kleine Videos und 43 Flyer. Und alles gehört irgendwie zusammen. Und das löst sich auf im Mobile Marketing, sondern wir denken in kleinen, einzelnen Momenten, die in dem Moment richtig sind. Und das ist eine andere Art zu denken, viel, viel aufwendiger, viel, viel komplizierter, aber wahrscheinlich viel, viel zielführender und besser, weil die Leute das kriegen, was sie kriegen sollen, zumindest aus Sicht der Marketer.
Aber siehst du da eine Unterscheidung zwischen B2B und B2C? Weil B2B ist ja schon ein bisschen erklärungsbedürftiger als bei B2C. Ich meine, im Mobile Marketing, was hast du bei B2C? Irgendein Content Creator, Schrägstrich Influencer, hält irgend so ein Ding grinsend in die Kamera, sagt, ey, das ist More Nutrition, der schönste Flavor, was ich je hatte. 2 Wochen später ist es ein anderes. Wie ist das im B2B? Unterscheidest du?
Ich glaube, im B2B ist es auch so. Weil der B2B sind ja Menschen, die das machen. Also Menschen, die anderen Menschen in den Unternehmen ansprechen. Und da gilt ja nicht plötzlich eine neue oder eine andere Herangehensweise, sondern auch da erwische ich Leute, ich merke es auch an meinem eigenen Marketing, wenn ich mich irgendwo vorstelle oder mein Unternehmen irgendwo präsentieren will, einen Pitch machen möchte, dann muss ich doch die Menschen überzeugen, die mich kaufen sollen oder meine Dienstleistung oder mein Produkt oder was auch immer. Und das kann doch sein, dass sie vormittags viel aufnahmefähiger sind als nachmittags. Kann doch sein, dass nach dem Essen der Bauch viel besser funktioniert als vor dem Essen. Also wenn das Wetter schlecht ist, ist vielleicht die Chance, dass ich mein Produkt gepitcht bekomme, schlechter, als wenn das Wetter schön ist. Das sind alles so ganz, ganz kleine Stellschrauben. Aber in der Masse bedeutet es doch, jeder Moment ist anders. In jedem Moment führt dazu, dass mich jemand entweder ablehnt oder annimmt. Wenn ich irgendwo anrufe, Cold Calls mache, was ich nicht mache, aber wenn ich das machen würde, ich rufe irgendjemand an und der ist gerade total genervt, hat gar keine Zeit, ich habe den gerade aus irgendeinem wichtigen Gedanken rausgerissen und sagt dann, oh, hallo, schön, dass ich Sie erreiche. Haben Sie ein Interesse an dem und dem? Dann sagt er natürlich, oder die Person, sag mal, wollen Sie mich verarschen? Ich habe gerade keine Zeit, und legt wieder auf. Wenn diese Person aber gerade sowieso drüber nachdenkt, ob sie sowas brauchen könnte und gerade Zeit hat und so gerade langweilig, und dann klingelt das Telefon und ich bin dran und sage, hey, habt ihr schon mal nachgedacht, hast du schon mal nachgedacht über das und das? Könnte es sein, dass ich ihn dann genau in dem richtigen Moment erwische? Also es war schon immer so im Marketing, dass der Moment entscheidend ist. Nur haben sie, wir haben es bislang nicht gemerkt oder nicht berücksichtigt. Jetzt bemerken wir das, dass es wichtig sein könnte. So sehe ich das.
Ja, es ist halt nur immer, weil ich war ja auf der OMR und da war halt das Geschrei laut, das ist alles viel zu B2C-lastig, du sollst mehr B2B machen. Und ich habe dann auch bei der Reflexion irgendwann mal mir die Frage gestellt, braucht es überhaupt diese Unterscheidung? Weil wie du ja gerade gesagt hast, Menschen interagieren mit Menschen. Übrigens wird auch dann bei Microsoft, hast du viel weniger Follower, bei LinkedIn beispielsweise, als jetzt Bill Gates. Nur mal so, ne? Weil Menschen halt mit Menschen interagieren. Da ist es dann egal, ob B2B oder B2C. Der Moment ist entscheidend.
Genau, der Moment ist entscheidend. Und der Mensch ist entscheidend, wie du schon sagst. Natürlich haben Menschen mehr Follower als Firmen. Weil warum soll ich einer Firma folgen? Ich habe ja, ihr wisst es ja, ich habe ja 3 Jahre lang Kommunikation für ein Klinikum gemacht. Und die Frage, die ich immer stelle, wollt ihr mit einem Klinikum befreundet sein? Natürlich nicht. Ihr wollt wahrscheinlich mit Ärztinnen und Ärzten befreundet sein. Ihr wollt mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern befreundet sein, die euch was erzählen aus dem Klinikumsalltag. Aber ihr wollt auch nicht, dass ein Klinikum euch folgt. Oder ihr kennt vielleicht Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag einen Job machen, die ihr kennt, weil die Nachbarn sind oder so. Ihr wollt doch, dass die sozusagen über ihr tägliches Leben posten und sagen, Mensch, heute haben wir irgendwie einen Drogendealer verfolgt und haben ihn dann verhaftet und der hatte dann irgendwie 300 Kilo dabei und so. Das sind doch die tollen Geschichten. Aber ich folge doch nicht der Polizei. Beziehungsweise was ist, wenn die mir zurückfolgt? Oh Gott.
Du, mich hat vorgestern das Finanzamt angerufen, da war ich auch erstmal baff.
Mobile setzt auf einzelne Momente, auf Geburtstage, auf Hochzeiten, auf Sportereignisse, auf Einkäufe, auf wie jemand sich verlobt. Also so die ganz großen Dinge, also auf einzelne Momente, die erinnerungswürdig sind. Darauf setzt Mobile Marketing. Und das müssen wir einfach merken, dass das die Veränderung ist zu bisher. Wir müssen mobile Momente definieren und finden. Finden, wann möchte ich meine Marketingbotschaft loswerden und in welcher Situation befindet sich die Person in dem Moment. Und wenn er hier gerade einen Antrag macht, der Frau, und der Mann der Frau einen Antrag macht, dann sollte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt mit einer komischen McDonald's-Werbung reinfuschen, sondern dann wären vielleicht Blumen ganz angemessen. Eventuell.
Oder der Scheidungsanwalt.
Oder der Scheidungsanwalt. Also ich habe es hier nochmal zusammengefasst, was der Unterschied zwischen Desktop und Mobile ist. Beim Desktop sitze ich, beim Mobile bewege ich mich in der Regel. Beim Desktop mache ich eine längere Session, beim Mobile mache ich einen kurzen Moment und beim Desktop bleibt der Kontext meistens gleich, weil da verändert sich nichts in meinem Arbeitszimmer. Und bei Mobile kann der Kontext sich von jetzt auf nachher, ich muss nur vor die Tür gehen, verändert haben. Und das sind so die großen Unterschiede, die auch eben aufs Marketing Einfluss haben.
Ich hätte noch einen anderen, sorry, wenn ich dich immer unterbreche, aber ich hätte, glaube ich, noch einen anderen Unterschied. Du hast ja im Desktop hast du sehr viel 16:9. Mhm. Im Mobile hast du aber 9:16.
Das ist ein Riesenunterschied.
Eigentlich ja, es kommt immer darauf an, wie du es in Szene setzt. Ich meine, wir nehmen jetzt ja auch hier in 16:9 auf. Aber wenn wir jetzt, du siehst das hier an der Kamera, an diesen Streifen hier, wenn wir jetzt uns in den mittleren Streifen hier bewegen würden, dann wäre das die ganze Zeit 9:16.
Ja.
So ist die Kamera eingestellt und so muss man aber auch dann Marketing betreiben. Und es ist ja auch ein bisschen von der Dynamik her was anderes, ob ich jetzt an einem Rechner sitze und da mir Marketing reinziehe oder entsprechend Werbung konsumiere oder halt über TikTok oder über Instagram, über Reels etc. pp. Also da ist, glaube ich, auch ein bisschen der Unterschied vom Format.
Ja, Format ist unterscheidbar, aber vor allem auch die Frage, was will ich eigentlich? Und da kommen wir jetzt zu den Micro-Moments. Google hat gesagt, Mensch, was machen die Leute denn tatsächlich, wenn sie mobil unterwegs sind? Was ist denn so ihr Interesse? Wann wollen die denn Marketing haben und wie soll das Marketing aussehen? Und dieses Interesse hat Google geräteunabhängig definiert, deswegen haben sie die nicht mehr Mobile Moments genannt, sondern Micro Moments. Sie haben gesagt, das gilt eigentlich immer fürs Leben. Das gilt nicht nur, wenn du mobil unterwegs bist, sondern im Leben sozusagen gibt es 4 Dinge, die du machen möchtest. Und zu denen komme ich gleich. Google definiert den Micro Moment als an intent-rich moment, when a person turns to a device to act on a need. Also, in dem Moment, wenn ich mein Smartphone rausziehe, weil ich ein Bedürfnis habe, irgendwas zu tun. Und jetzt die Frage, was ist das für ein Bedürfnis und was geht's da? Und diese 4 Punkte, die es da sind, die Google definiert hat, sind to know, also Wissen zu bekommen, to go, irgendwo hinzugehen, sich navigieren zu lassen, to do, irgendeine Aktivität zu starten, was zu kochen, was zu surfen, irgendwo bei einem Spiel die Lösung zu cheaten und to buy. Das sind die 4 Punkte, die Google definiert hat, warum ich mein Smartphone nutze, warum ich mein Smartphone rausziehe. Und diese Micro-Moments, die hat Google definiert als I wanna know, I wanna go, I wanna buy, I wanna do. Ganz, ganz verschiedene Momente im Leben. Ein kleines Kind wird geboren, was soll ich denn jetzt? Der Papa kriegt zum ersten Mal einen Arm, ist völlig überwältigt. was wird mein Leben jetzt bringen? Wo fange ich überhaupt an? Das kleine Kind hat selber versucht, sich die Haare zu schneiden. Und die Mama findet es und sagt, oh mein Mann, jetzt muss ich mal schnell zum Friseur und sucht nach einem Friseur für das Kind. Oder jemand will in Urlaub fahren und hat noch was vergessen oder so und sucht noch was er kaufen kann. Also immer passiert irgendwas, ich google nach irgendwas, weil mir im Moment irgendwas fehlt, weil ich irgendwas wissen will, was brauche, weil was nicht funktioniert oder so weiter. Und das sind diese Momente. Und in diesen Momenten, in dem Moment, wo ich google, kann ich eine Marketingbotschaft platzieren oder halt überhaupt Informationen geben. Es muss nicht mal verkaufen sein, es muss keine Werbung sein, es muss kein Marketing sein, sondern es reicht zu sagen, du hast jetzt im Moment, in dem Moment jetzt genau, dort wo du bist, irgendein Interesse und ich kann dir dieses Interesse vielleicht erfüllen oder kann dir dabei helfen oder kann zumindest bin ich ansprechbar. Das ist das, was Marketing heutzutage ausmacht. Immer wenn wir das wissen wollen, jedes Mal, wenn wir auf dem Mobilgerät Neuigkeiten lesen, uns Informationen besorgen und Recherchen anstellen, entstehen diese Micro-Moments bei I-Wanna-Know-Moments. Sorry, dass ich es vorgelesen habe. I-Wanna-Go-Moments. Ja, ich bin unterwegs und möchte irgendwo hin oder ich will mich navigieren lassen. Ich will wissen, wie komme ich denn am schnellsten von A nach B? Wie komme ich denn am besten durch den Stau? Wo soll ich meine Reise hinmachen? Wo soll ich mein Hotel buchen? Das sind so Dinge, die ich nutzen kann. Oder ich möchte irgendwas machen. Ich möchte Golf spielen lernen. Ich möchte Schach lernen. Ich möchte was wissen. Oder mir fehlt was. Ich will Blumen kaufen. Ich will Brokkoli kaufen. Ich will mich vegan ernähren. Was muss ich da tun? Alles das sind einzelne Entscheidungen, die in dem Moment wichtig sind und in dem Moment reagiere ich im Marketing darauf. Das habe ich jetzt 15 Mal erzählt. Mittlerweile müsste es, glaube ich, klar sein, worauf es rausläuft. Aber das sind diese Momente, die Google definiert hat. Google sagt, diese Momente, in denen du was machen willst, sind die Momente, wenn wir dir helfen, bei deiner Entscheidungsfindung voranzukommen. Und das ist die Aufgabe für Marketer, findet Content, der dazu passt. Findet Inhalte, die dieses Bedürfnis adressieren. Und jetzt habe ich vorher gesagt, alle individuell kann ich erreichen. Ich muss aber nicht individuellen Content produzieren, logischerweise. Ich muss nur den individuellen Moment erwischen, wo mein Content, den ich vorproduziert habe, passen würde. Und beim einen spiele ich ihn morgens aus, und beim anderen spiele ich ihn abends aus. Aber der Content, das Piece selber ist dasselbe. Ich habe mir nur vorher überlegt, was ich damit machen möchte und wann ich die Person wie erreichen möchte.
Du hast aber auch jetzt, wenn ich mal auf die KI kurz eingehe, um auch noch mal so ein bisschen deine Präsentation zu sprengen. Mit KI ergeben sich ja auch noch mal neue Möglichkeiten, auch gerade was Mobile Marketing angeht. Du kannst jetzt ein Longshot-Video nehmen, was vielleicht nicht so ganz mobil funktioniert. Du hast es auf YouTube reingeladen, das Ding geht irgendwie eine halbe Stunde, du willst irgendwas erklären. Aber wenn wir jetzt mal vom Reframing ausgehen, also du hast ein 16:9-Video produziert, willst das jetzt 9:16 raushauen, zumindest in Shorts und weißt aber nicht wie. Gibt's ja mittlerweile auch künstliche Intelligenz, die das Ganze machen kann. Beispiel jetzt Opus Clip. Das heißt, du hast ja dann auch im Marketing ganz neue Möglichkeiten, was die KI dir eröffnet, um Mobile Marketing betreiben zu können, ohne jetzt neuen Content produzieren zu müssen.
Ja, KI-Marketing ist, da bin ich zwiegespalten, weil KI einerseits mir sehr viel helfen kann. Ich kann viel, viel schneller Content produzieren. Ich kann viel, viel professioneller, also zumindest nach außen, shiny Content produzieren lassen. Meine Website wurde mal gehackt und ich habe sozusagen alles verloren, weil ich alles gelöscht habe in meiner Panik, weil ich merkte, ich bin gehackt. Und irgendwann merkte ich, ich brauche einige Inhalte nochmal und hatte aber nur noch Screenshots oder Thumbnails von Fotos. Und dann habe ich aber diese Thumbnails in so eine KI hochgeladen und die hat mir daraus wieder Originalfotos oder groß aufgelöste Fotos detailreich berechnet. Super, hat mir irgendwie geholfen. Sowas ist schon super. Also KI, die mir sozusagen aus der Patsche hilft, die mir hilft, Dinge zu erreichen, die ich ohne die KI nicht bekommen könnte, finde ich sie gut. Wenn sie aber dazu führt, dass alles nur noch künstlich wird und ich schon weiß, das ist künstlich, dann würde ich persönlich ein bisschen das Interesse dran verlieren, weil das ist dann ja reproduzierbar. Also jede Idee, die jemand hat, kann ich 5 Milliardenfach reproduzieren. Das heißt, mir fehlt dann sozusagen die Hilfe. Ich hätte die Hilfe gern von einem Menschen. Was ich vorher sagte, wenn du beispielsweise machen wir mal folgendes Szenario. Wir haben also gesagt, 160 Mobile Moments gibt es am Tag. Ich nehme davon als Marketer mir vor, 40 davon möchte ich bespielen. 40 Mal, also jedes vierte Mal, wenn du das Smartphone aus der Tasche ziehst, kriegst du von mir irgendeine Hilfe, irgendeine Botschaft. Ja, nach spätestens 3 Tagen würde ich es abschalten. Weil ich will ja mich auch nicht kontrollieren lassen oder ich will nicht zu jedem Moment irgendwas, ich will den auch mal genießen, ich will den einfach auch mal passieren lassen, ich will auch mal, dass der vorbeigeht. Und bei KI hätte ich die Gefahr, dass KI das tut, dass KI wirklich, weil es optimiert ist, jeden einzelnen Moment analysiert im blitzschnell und mir dann was ausliefert. Da werde ich nur noch zugeschossen mit Marketingmaßnahmen oder mit irgendwelchen Informationen. Das, glaube ich, ist keine gute Idee.
Also mit Bedacht nutzen.
Mit immer alles, egal was du tust.
Also ich meine, ich mache das ja auch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, unsere Folge hier nehme, die jetzt im Long-Content-Format ist und hau die jetzt auf Riverside rein, kann ich ja machen. Und dann kann ich über sogenannte Magic-Clip-Funktion, kann ich mir Clips generieren lassen. Dann habe ich 15 kleine Shorts, die ich rausspielen kann. Die werden über YouTube-Shorts, über Instagram-Reels, über TikTok rausgehauen. Klar, wenn ich das komplett mache, alle 15 auf einmal, dann werden hier alle zugeschissen. Aber wenn ich das, sagen wir mal, mit Bedacht mache oder von den 15 generierten Clips 5 oder 3 auswähle, dann auf den Longformat-Content gehe oder das Ganze dann sage, hier mehr dazu oder der Langformat-Content findet ihr auf YouTube etc. Klar, dann hast du wieder eine kleine Marketingstrecke, könnte aber trotzdem funktionieren. Du verbindest doch dann Mobile-Marketing mit dem Rest.
Mein Problem bei KI ist die Skalierung. Und zwar, wenn alle die gleiche Idee haben, beispielsweise. Also du sagst, das ist das Optimum, mach das so, weil so geht's. Und alle machen es dann so. Dann ist es langweilig. Das ist mein Problem. Die KI wird ganz, ganz viel produzieren, wird tausende von Videos produzieren, die alle ähnlich sind, die alle super sind, die alle total gut ausgeleuchtet sind und total auf den Punkt den Content bringen. Aber das interessiert mich dann nicht mehr. Das ist wie wenn du zu viel Schwarzwalder Kirschtorte isst. Irgendwann hast du keinen Bock mehr drauf. Ja? Und das ist das Problem, was, glaube ich, inhärent in der KI steckt, dass sie zu viel skalieren kann, dass sie zu viel produziert und uns damit auf die Nerven geht irgendwann.
Ja, ich bin gespannt, was passiert in den nächsten Jahren.
Ja. Ich habe es nochmal aufgeschrieben. Es gibt nämlich bei Google, wenn ihr das nachgucken wollt, Google hat, ist ja nicht nur online, Google hat eine eigene Academy, die ihr nachschauen könnt. Think with Google heißt die Website, thinkwithgoogle.google.com. Und dort gibt es eine PDF, ein sogenanntes White Paper, wo sie diese Micro-Moments nochmal erklären. Ich habe da kurz die Titelseite kopiert. Und was wichtig ist, das ist der nächste Schritt, ist, wie muss ich denn agieren als Marketer, wenn ich Mobile-Marketing mache? Google sagt, es sind 3 Dinge. Be there, be useful and be quick. Gehen wir nochmal zurück. Be there. Wenn du schon in einem Moment bei den Leuten auf dem Smartphone sein kannst, ja, dann musst du es auch tun. Das ist sozusagen die Idee. Lass die Momente nicht einfach verstreichen. Wenn jemand die Hilfe will von dir, biete sie auch an. Dazu muss ich eben wissen, wann muss ich wo sein, was muss ich anbieten, wie geht das Ganze. Das Zweite ist, wenn du von jemandem eingeladen wirst, komm auf mein Smartphone, hilf mir, dann muss die Antwort, die Person bekommt, auch sinnvoll sein und hilfreich sein von dir. Das heißt, irgendeine Marketingmaßnahme macht auch keinen Sinn, sondern dieser sogenannte Mehrwert, den noch keiner definieren konnte aus meiner Sicht, aber den man braucht. Also ich muss was Hilfreiches tun. Ich muss, wenn jemand wissen will, wie komme ich am schnellsten nach Gießen, wie komme ich am schnellsten nach Darmstadt, dann will ich nicht den Weg über Brüssel wissen, sondern will halt den Weg nach Gießen wissen. Und diese Banalität ist aber wichtig. Also sei useful, bring die richtigen Inhalte dann, wenn sie gebraucht werden, und sei schnell. Weil diese Momente so kurz sind und weil diese Momente nur in dem Moment funktionieren, musst du auch genau in dem Moment da sein und nicht 2 Wochen später oder 2 Stunden oder 2 Minuten später. Das heißt, wir haben 3 Anforderungen an Marketer. Schnell sein, da sein, zuhören und die richtige Antwort geben. Und das ist das Problem dabei, weil da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und da kann mir KI helfen, aber sie kann nicht wirklich was machen.
Noch nicht.
Ich möchte mal ganz kurz fragen, wie man da hinkommt. Und die Idee ist die sogenannte Customer Journey. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Die Customer Journey ist die Kundenreise. Was machen die Menschen, wenn sie bei mir einkaufen wollen, beispielsweise? Wo fangen die an? Wo kommen sie vorbei? Wo gibt es vielleicht Hürden? Also was durchläuft man da? Und wenn ich diese Customer Journey mir vor Augen führe, dann kann ich Mobile Marketing so machen, dass ich genau diese Fragen beantworte, die wir gerade aufgesprochen haben. Also analysiert den Weg, den die Leute gehen müssen, wenn sie auf deine App gehen oder auf deine Website gehen. Ich überspringe das ganz kurz hier, gucken wir nachher an. Es gibt nämlich da ein IDEA, nennt sich die Methode, IDEA-Methode, weil IDEA dahinter steckt. Identifiziere den mobilen Moment und den Kontext, in dem das stattfindet. Dann baue eine App, eine Antwort, eine Webseite oder was auch immer, die diese Idee aufgreift und machbar macht. Engineer das E, baue deine Plattformen so um, dass das funktionieren kann und am Ende analysiere, was die User wirklich gemacht haben. Und aus diesem Circle kann man immer besser werden und immer optimiert herangehen. Wir schauen uns das dann nachher nochmal im Detail an. Aber diese Customer Journey, die kann ich aufmalen. Und zwar, ihr seht hier, ich habe erstmal einen Punkt, der heißt Awareness. Ich habe überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit. Hallo, hallo, hallo. Kauf mich ein oder ich habe ein Problem. Und da gibt es vielleicht mehrere Punkte, wo das passiert. Ich sehe mal eine Werbung, ich habe vielleicht hier mal was, jemand hört mal was erzählt dazu, da drüben sehe ich nochmal eine Werbung. Also ich habe mehrere Inputs, die mich dazu führen, hey Mensch, das könnte ich mir doch mal kaufen. Nehmen wir ein Beispiel, neues Auto, ich will mal ein neues Auto kaufen. Aber mir ist völlig wurscht, ob das ein Audi oder ein BMW oder ein Fiat oder was ist. Ich brauche halt ein neues Auto. Und jetzt ist erstmal das Awareness da, dass ich erstmal ganz anders hingucke, wenn ich neue Autos sehe. Dann denke ich, ach komm, der sieht doch schick aus und der ist doch nett, ah, der ist so teuer, ach, der ist vielleicht so billig. Und habe dann so eine Findungsphase. Und diese Findungsphase kann ich erstmal mir selber überlegen, als derjenige, der Mobile Marketing macht, was überlegen die Menschen denn in dieser Findungsphase? Und wo sehen sie mich, wo treffen sie mich, wo kann ich ihnen vielleicht eine Werbebotschaft schicken, die noch nichts mit Produkt zu tun hat, kauf mich, sondern erstmal mit, naja, das wäre doch mal nett, so ein Auto zu haben. Und dann gibt es eine Überlegungsphase, wo ich mir entscheide, Mensch, ist das denn was für mich oder nicht? Und auch da gibt es mehrere sogenannte Touchpoints, wo ich vielleicht mal eine Probefahrt mache oder mal zum Händler gehe und mal die Autos angucke und vielleicht ein Testheft lese und vielleicht ein Video gucke. Auch die kann ich definieren vorher und kann sagen, was passiert denn da? Und dann kommt es zur Acquisition-Phase, also Leute kaufen das dann tatsächlich. Und damit ist aber der ganze Prozess nicht vorbei. Die kaufen das und dann bedanke ich mich bei ihnen. Dann gibt es einen Zahlvorgang. Dann melde ich mich vielleicht nach 4 Wochen. Wie war denn so Ihre ersten 4 Wochen vergangen? Wie war denn der erste Monat bei uns? Ich schicke vielleicht zum Geburtstag eine kleine Meldung. Hallo, wie war denn, wie war denn so Ihre bisherige Erfahrung mit unserem Auto? Und dann gibt es die Service-Phase. Ja, dann muss ich zum ersten Mal in die Werkstatt. Habe ich da immer noch ein gutes Gefühl, dass ich das Richtige gekauft habe? Und am Ende entsteht da nämlich Loyalty, das ist das Interessante. Je besser diese Customer Journey funktioniert, je weniger Probleme die Leute auf dem ganzen Weg hin zum Produkt haben und dann darüber hinaus, und je besser ich mich um sie kümmere, desto höher ist die Chance, dass sie das nächste Auto auch wieder bei mir kaufen oder mich zumindest positiv in Erinnerung halten. Und das muss ich aber definieren, das muss ich engineeren, das muss ich mir mal aufmalen. Das kann ich nicht von selber wissen, wie das geht. Und deswegen habe ich euch hier mal für die Studierenden mal 3 so Szenarien mal aufgemalt von verschiedenen Personas. Das ist die Alex, die möchte irgendwas tun. Oder die Sarah, die möchte was anderes tun. Oder die Grace Joy, die möchte was komplett anderes tun. Aber die Phasen, in denen sie das alle tun, sind dieselben oder die gleichen. Aber sie tun andere Dinge. Das heißt, ich kann mir überlegen, wenn ich Grace Joy wäre, was würde ich denn tun, wenn ich beispielsweise neue Klamotten kaufen möchte? Und da gibt es verschiedene Touchpoints, die ich definieren kann. Und wenn ich das weiß, dann habe ich schon die Hälfte meiner Mobile Moments definiert. Gibt es dazu Fragen? Bevor ihr mir wegschlaft hier.
Ja. Ja, mich würde interessieren, wie kann ich als Marketer das alles im Vorfeld überlegen, dass ich die Leute genau in diesen Momenten erwische? Das heißt, ich muss die Anzeigen dann entsprechend formulieren und gestalten.
Also ich überlege mir vorher, wie viele verschiedene User Cases gibt es denn? Also gerade hier die Sarah, die will neue Klamotten kaufen. Was passiert bei der? Ja, die überlegt sich erstmal was, dann probiert sie was an, dann checkt sie vielleicht irgendwie Kataloge oder irgendwie Webseiten, dann klickt sie es bei Freunden. Das kann ich alles nachvollziehen und kann mir dann für jede einzelne dieser Phasen überlegen, wie kann ich als Anbieter von Kleidung ihr vielleicht helfen, indem ich ihr beispielsweise beim Überlegen erstmal sage, was gibt es für Trends dieses Jahr, für diesen Sommer? Ja, sind es eher gedeckte Farben, eher knallige Farben? Hat man eher kürzere Hosen oder längere Hosen an? Ist es eher ein heißer Sommer oder eher ein kalter Sommer vielleicht? Und hast du eher längere Ärmel oder kürzere? Und wo findest du das? Ich habe vielleicht eine kleine App, wo man das mal ausprobieren kann. Du kannst dein das Gesicht scannen und dann ziehe ich dir mal so ein paar Blusen an. Dann kannst du mal gucken, ob das Blau dir besser steht oder das Gelb. Das sind so Dinge, die kann ich mir im Vorfeld überlegen. Und wenn dann Sarah tatsächlich sagt, Mensch, das ist doch interessant, ich will mal überlegen, was haben wir denn diesen Jahr für Trends? Haben wir eher gedeckte Farben oder weniger gedeckte? Dann habe ich schon die Antwort und kann ihr dann sozusagen das aufs Smartphone schicken, beziehungsweise wäre es dann so, sie googelt vielleicht, findet mich, lädt vielleicht meine App runter und dann können wir das machen. Also dieses Problem, wie komme ich eigentlich aufs Handy, das müssen wir noch lösen. Aber erstmal den Content vorbereiten, die Situation überlegen, die Phasen durchdeklinieren, das ist das, was ich vorher machen muss.
Gut, aber das, was man ja auch vorher machen muss, ist ja dann wirklich das, was du gesagt hast oder was hier ja auch steht, ist eine Persona zu definieren oder Personas zu definieren. Und zwar nicht, schönen guten Tag, mein Name ist Klaus-Jürgen Wusshoff, ich fahre einen alten Audi A3, wohne in der Schwarzwaldklinik und habe einen Rauhaardackel, sondern was für Probleme habe ich denn? Ich möchte mich neu einkleiden. Wie bin ich denn gestrickt? Wir haben ja da auch noch sogenannte Verhaltensmuster. Bin ich eher der rote Typ, also bin ich so eher die Rampensau, die da irgendwas macht, oder bin ich eher so der gelbe Typ, innovationsbehaftet, oder der grüne Typ, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gediegener? Das sind ja auch ganz andere Ansprachen, die ich finden muss. Also da kommt ja noch ein bisschen mehr dazu, bevor ich jetzt diese Ad produziere. Wie ist die Tonalität? Wie ist die Bildsprache? Wie möchte ich denn auf jemanden wirken? Da ist ja dann eine rote Person, und ich bin ja so eine kleine Rampensau so ab und an. Die will anders angesprochen werden als jetzt eine grüne Person oder eine blaue Person.
Weißt du, das Interessante ist, dass ich das über ein Smartphone, wenn wir mal die Datenschutzfragen mal weglassen, wenn wir einfach nur mal gucken, was kann ich denn
wissen. Kannst du alles auswerten.
Genau. Ich kann ja schon mal eine Unterscheidung machen. Hat die Person ein iPhone oder ein Samsung oder ein Huawei oder ein HTC oder ein Xiaomi? Weil die Frage ist, wenn jemand ein iPhone hat, verdient er vielleicht mehr? Ist vielleicht kreativer. Das sind so Dinge, die man sich fragen kann. Das ist alles Schubladen. Ja, das sind alles Stereotype. Aber die stimmen ja zum Teil. Wenn jemand ein Xiaomi Handy hat für 99,95, verdient er vielleicht weniger oder ist es ihm nicht so wichtig. Hat also vielleicht eine andere Form von Lifestyle als jemand, der ein 1600-Euro Smartphone braucht, das 17 Kameras hat und das Neueste vom Neuesten ist in Gold. Das kann ich auslesen. Und aufgrund allein dieser Frage, was für ein Device hat eigentlich jede Person, kann ich unterschiedliche Werbung schalten, weil ich mir vorstelle jetzt fällt mir das Wort nicht ein, antizipiere, was diese Person vielleicht interessieren könnte. Wenn jemand in Berlin-Mitte wohnt, könnte ich vielleicht sagen, naja, das ist so diese kreative Bubble. Während wenn jemand am Frankfurter Berg wohnt, ist es kein Bashing, sondern einfach nur eine Feststellung, dann ist es ein anderes Surrounding. Dann hat die Person vielleicht andere finanzielle Mittel, andere kulturellen Background, was auch immer. Das kann ich alles nutzen, ohne dass ich groß viel wissen muss über die Person selber, sondern ich kann anhand dessen, was das Smartphone mir sagt, schon unterschiedliche Voraussetzungen
schaffen. Und ganz am Ende hast du ja sogar noch das Dynamic Pricing dazu. Ne? Also jemand, der mit dem iPhone irgendwas auf Amazon tickert, der kriegt einen ganz anderen Preis als jemand, der ein Android-Gerät hat. Und dann kommt es auch noch aufs Android-Gerät drauf an. Dann kriegst du vielleicht, weil du ein iPhone hast, meine Kamera hier für 469 angezeigt und ich, weil ich einen Pixel habe, für 449. Das kommt ja dann auch noch dazu.
Das ist verrückt, oder?
Dann kommen wir aber mal zumindest im Podcast, bevor wir jetzt weitermachen, weil ein bisschen Call to Action muss ich ja dir auch geben. Also für alles Weitere bitte gerne mal Harald Ille anrufen, anschreiben, anmelden, ist alles in den Shownotes. Aber mal Abschlussfrage an dich, zumindest podcast-technisch jetzt hier. Jetzt haben wir ja 2024, Mobile Marketing kommt immer weiter, Corona, meiner Wahrnehmung hat das Ganze ja beschleunigt. Und TikTok hat eigentlich einen ganz, ganz großen Anteil auch da dran. Auch jetzt gerade, was Video angeht, was Content angeht, was Marketing angeht, was auch 9:16 angeht, aber auch Tonalität etc. Glaubst du, aus deiner Wahrnehmung heraus, dass auch im Mobile-Marketing, aber auch im Suchverhalten TikTok das neue Google werden könnte und wir dann vornehmlich, auch jetzt mal auf Gen Z und dann Gen Alpha bezogen, nur noch über TikTok googelt oder TikTokt oder wie das dann heißt?
Erstmal, ich kann mir das vorstellen und ich kann mir das nicht vorstellen. Also mit der Antwort kannst du nichts anfangen. Ja und nein. Ja, warum? Ich glaube schon, dass wenn du auf dieser Plattform sehr, sehr oft bist und die Plattform kennst und nutzt, dass du dann auf der Plattform bleiben möchtest. Und dann, wenn die dir eine gute Suchfunktion bietet, warum sollst du da nicht suchen? Zumal die vielleicht die Leute auch kennst schon, die das anbieten. Warum sollst du woanders hingehen? Andererseits haben wir auch schon vor 15 Jahren gedacht, Twitter wird das neue Google, weil auf die Idee war, Twitter, da empfehlen Menschen Dinge, die sie gut finden, indem sie einen Retweet machen oder indem sie einen Empfehlungstweet absetzen. Und dadurch entsteht eine sehr, sehr enge, kleine Bubble an Dingen, die angeboten werden können. Also beispielsweise, ich habe 35 Milliarden Paar Schuhe, die ich verkaufen könnte. Oder verschiedene Schuhmarken, die ich verkaufen könnte. Wenn aber auf Twitter 200 Leute immer die gleiche Nike-Marke empfehlen, mit Begründung, dann ist das ja sozusagen eine Empfehlung, an der ich nicht vorbeikomme. Also würde ich auch diese eine Nike-Marke kaufen. Und dann brauche ich kein Google mehr, weil mir Twitter über die Empfehlungen der echten Menschen praktisch eine qualitative, menschengemachte Empfehlung liefert. Und die Suche von Twitter würde mir dabei helfen. Und das ist bei TikTok ähnlich. Nur funktioniert TikTok ein bisschen anders, weil TikTok ja gar keinen Algorithmus in dem Sinn so hat, sondern halt einfach auf andere Dinge Wert legt. Also ja und nein. Ich glaube eher, dass Large Language Models zur neuen Suche werden. Aber das ist ein anderes Thema.
Dann frage ich mal zum Abschluss die Studierenden, die man jetzt im YouTube-Video zumindest nicht sehen kann. Wer nutzt von euch TikTok? Fast alle.
Nutzen oder?
Also wirklich nutzen, also im Sinne von, man scrollt mal und guckt sich alles an. Schon mal auf eine Werbung gestoßen und deswegen was gekauft? Influencer-mäßig? Eins? Anderthalb? Ah, aber es kommt. Nutzt ihr es auch als Suchmaschine? Schon mal was gesucht? Also es kommt, würde ich mal so behaupten. Ja. Es kommt.
Ja, es kommt aufs Angebot an. Ja. Wenn mich das Angebot anmacht, dann klicke ich drauf. Und wenn es mich nicht interessiert, dann klicke ich es nicht an.
Dann würde ich mal sagen, zumindest podcasttechnisch, Harald, vielen lieben Dank, dass du heute Gast hier oder dass ich hier Gast sein durfte an der Uni und dass du Gast im Podcast warst. Danke, danke, Dankeschön. Danke. Ja, das war die etwas andere Folge hier zum Thema Mobile Marketing im Podcast. Ein bisschen im Vortrag-Style, aber es muss ja auch mal ein bisschen was anderes sein. Wie hat euch denn diese Folge gefallen? Lasst mir doch mal gerne ein Like oder einen Kommentar auf LinkedIn auf podcast.de oder auf YouTube da oder schreibt mir eine Mail zum Thema unter kevin@kevinalleinemarketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.